7 Tage Deutschland, hier ist der Wochenend-Podcast der AfD. Hunderte Milliarden Euro, Ihr Geld und mein Geld, unser aller Steuergeld, wurde in dieser Woche im Bundestag verteilt. Steuergeld, das schon eingenommen wurde, in den meisten Fällen aber Steuergeld, das erst noch eingenommen werden muss. Bei uns normalen Bürgern heißt Geld ausgeben, das man nicht hat, Schulden machen. Bei der linksgelben Regierung in Berlin hat man da ein viel schöneres Wort gefunden: Sondervermögen. Das sind die 100 Milliarden, mit denen der Versuch unternommen werden soll, aus der Bundeswehr eine Truppe zu machen, die Deutschland im Ernstfall verteidigen könnte. Über Geld und Truppen reden wir heute mit AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lukassen, den Haushaltspolitikern Peter Böhringer und Michael Espendiller. Vom zweiten parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, von Stefan Brandner, lassen wir uns die Altparteientricksereien erklären, durch die die AfD noch immer keinen Platz im Präsidium des Bundestages hat. Außerdem Endspurt. Am Sonntag wählt das Saarland. Über die Chancen für die AfD der Vorsitzende der Saar-AfD, Dr. Christian Wirth. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal sterben im vergangenen Juli 134 Menschen. Umweltministerin Spiegel von den Grünen taucht in der Nacht der Flut einfach ab. Sollte die heutige Bundesfamilienministerin deswegen zurücktreten? Ja, sagt der AfD-Fraktionschef im Mainzer Landtag, Michael Frisch, hier in 7 Tage Deutschland. Und wir schauen auf die voranschreitende europaweite Vernetzung der Parteijugend in der Jungen Alternative. Und wir blicken auf das große Thema Energie, das uns allen Sorgen macht. Dazu gleich AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla, vorher der energiepolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Steffen Kotri. Alle Themen dieser Woche hier bei uns in 7 Tage Deutschland. Ich bin Detlef Rier, begrüße Sie herzlich und sage guten Tag. Benzin, Diesel, Heizöl, Gas, die Preise schießen überall hoch und Gas wird immer knapper und immer teurer. Steffen Kotri, der brandenburgische AfD-Bundestagsabgeordnete, ist der energiepolitische Sprecher der AfD im Bundestag und er schaut mit Sorge auf Preise und Versorgungssicherheit. Steffen Kotri, war es der richtige Schritt, jetzt die Erdgaspipeline Nord Stream 2 als Druckmittel gegen Russland einzusetzen und nicht in Betrieb zu nehmen?
Ganz klares Nein. Wir brauchen Gas. Also insofern ist es an dieser Stelle angezeigt, dass wir erstmal kurzfristig natürlich auf Gaslieferungen aus Russland angewiesen sind. Wie sich das langfristig darstellt, das werden wir dann sehen. Das muss die Zukunft erweisen. Aber im Moment brauchen wir Gas und vor allen Dingen auch preiswertes Gas. Also wir sind ja in einer Situation, wo wir jetzt die Inflation bekommen, also die durch diese ganzen grünen Maßnahmen, durch den sogenannten Klimaschutz getrieben ist. Und insofern können wir uns gar nicht leisten, hier noch also für die Kilowattstunde 2-3 Cent mehr für Flüssiggas auszugeben. Insofern sagen wir, die Gasleitung liegt da, Gas ist drin. Her damit. Und wir wollen Nord Stream 2 in dem Sinne behalten. Aber wie gesagt, wie es langfristig wird, muss man dann sehen. Das ist aber wie immer eine Frage der Versorgungssicherheit, ganz klar. Aber wir sind da nicht solche Hysteriker wie also andere, die jetzt da meinen, wir müssen uns jetzt von heute auf morgen ganz komplett abkoppeln. Das halten wir für kontraproduktiv und vor allen Dingen auch nicht machbar.
Deswegen setzt sich die AfD im Bundestag dafür ein, dass Deutschlands Gasspeicher stets einen Mindestfüllstand haben müssen. Per Antrag fordert die Fraktion, dass aktuell für mindestens 45 Tage Gas vorhanden sein muss. Späteres Ziel 90 Tage. Außerdem will die AfD alle Bürger schnell bei den Energiekosten entlasten.
Was ganz wichtig natürlich im Zusammenhang der Energieversorgung ist, dass wir endlich wegkommen von einer CO2-Bepreisung jetzt zu diesem Zeitpunkt. Wir wollen, dass der Brennstoffemissionshandel beendet wird, dass also keine zusätzliche Belastung mehr stattfindet. Wir haben Ende der Fahnenstange erreicht für die Belastung der Unternehmen und auch der Bürger. Und dort müssen wir also korrigierend eingreifen. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Herr Bundeswirtschaftsminister in der letzten Woche das erste Mal und für mich zumindest vernehmbar das Wort Geopolitik in den Mund genommen hat. Und genau das ist ja eigentlich der Knackpunkt. Also ich glaube, von Stunde 1 an der AfD haben wir schon immer gesagt, wir dürfen die Geopolitik nicht aus dem Auge verlieren. Aber genau das hat ja die Bundesregierung seit Jahren und Jahrzehnten gemacht, beziehungsweise überhaupt keine eigene Gedanken sich gemacht, wie man also die Energieversorgung sichert. Und die Situation haben wir eben jetzt. Jetzt wird reagiert, aber eben nicht so, wie es also langfristig durchaus zielführend wäre.
Steffen Kotré, energiepolitischer Sprecher der AfD im Bundestag. Da will die AfD alle Bürger bei den Energiekosten, besonders bei den Spritkosten, entlasten. Deswegen fordern wir auch die Spritsteuerbremse. Wie Sie mit uns zusammen auf eben diese Spritsteuerbremse treten können, das steht im Netz auf afd.de/Spritpreis. Den Link schreibe ich Ihnen natürlich auch sehr gerne in die Beschreibung dieses Podcasts. Hier ist 7 Tage Deutschland. Wir sind mittendrin in unserem Schwerpunktthema der Energie, der Energiepreise, der Energiesicherheit. Der Bundestag hat in dieser Woche diverse Maßnahmen der Ampelregierung beschlossen. Was von denen zu halten ist, ob die überhaupt etwas bringen, darüber spricht jetzt unser Reporter im Deutschen Bundestag, Tobias Weber, mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla.
Tino Chrupalla, man verliert langsam den Überblick, wenn es um die Klimapolitik und die Energiepolitik in Deutschland geht. Da frage ich Sie als Fraktionschef hier im Bundestag und AfD-Chef, gibt es überhaupt eine Linie in der Energiepolitik dieser Regierung?
Ja, man muss sagen, wir kommen in der Realität. Und das ist das, was jetzt die aktuelle Bundesregierung sieht. Versorgungssicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Wir sehen es ja an den Preisen, auch dazu durch den Ukraine-Krieg, durch die Sanktionen merkt man jetzt langsam, wie abhängig man sich gemacht hat mit Ausstieg aus der Kernkraft, mit dem vorgezogenen Ausstieg aus der Kohlekraft. Und jetzt fängt man an rumzurudern und kauft jetzt Gas in Katar. Da spielen jetzt auf einmal Menschenrechte keine Rolle mehr. Also die Preise werden weiterhin steigen und die Bundesregierung muss eben sagen und sieht eben jetzt auch, dass man auf fossile Brennstoffe noch die nächsten Jahrzehnte zurückgreifen muss und muss jetzt den Leuten erklären, wie man das natürlich gewährleisten will.
Und dann räumt ja der Klimaminister Robert Habeck von den Grünen nach seiner LNG-Einkaufstour in Norwegen, Katar, den Emiraten ein. Er hat jetzt zwar viel eingekauft, aber es wird nicht reichen.
Ja, das ist ja der Punkt, wo wir auch ganz klar sagen, dass die Sanktionen gegen Russland, die jetzt natürlich immer zu unserer Versorgungssicherheit beigetragen haben, uns mehr schaden als Russland. Und deshalb sind diese Sanktionen sinnlos. Noch dazu, wenn die Verbraucher den doppelten Preis oder vielleicht sogar den dreifachen Preis zahlen müssen. Und das muss man ja auch den Bürgern erklären, das muss man der mittelständischen Wirtschaft und auch der Industrie in Deutschland erklären. Hier stehen ja hunderttausende Arbeitsplätze auf der Kippe. Also man wird auch weiterhin von Russland Gas beziehen müssen. Das hat heute im Übrigen auch Herr Scholz gesagt, dass man sich nicht komplett entkoppeln kann. Und das halte ich auch für einen Fehler.
Die Energiepreise sind extrem hoch. Sie haben es gerade angesprochen. Jetzt das zweite Energiepaket für uns Verbraucher. 30 Cent Rabatt auf den Liter Super, 14 Cent auf den Liter Diesel. Die Frage ist erstens natürlich nur, ob das überhaupt bei dem Verbraucher ankommt und dann, ob es Sinn macht.
Ja, es sind ja bloß für 3 Monate erstmal beschlossene Pakete. Es ist relativ halbherzig, auch widersprüchlich zum Teil. Auch was die Steuervergünstigung für Kinder etc. angeht, kann man ja erst Ende des Jahres abrechnen über die Steuererklärung. Er fragt sich, was machen eigentlich die Bürger, die gar keine Steuern bezahlen in diesem Land? Die können nichts abrechnen. Also hier wird im Prinzip auch wieder den Leuten Sand in die Augen gestreut. Die Belastungen sind exorbitant hoch. Der Staat nimmt natürlich dadurch massiv Geld ein, nämlich durch die Mehrwertsteuer. Und deswegen sagen wir hier muss dauerhafte Senkung passieren, also dauerhafte Senkung der Energiesteuern und auch der CO2-Steuer haben wir ja schon im Bundestagswahlkampf gefordert, dass die CO2-Steuer abgeschafft gehört, um eben hier den Bürgern, gerade im ländlichen Raum, den vielen Pendlern, die zur Arbeit müssen, auch weiterhin den Weg auf die Arbeit zu gewährleisten. Denn es lohnt sich ja teilweise für Leute nicht mehr, mit dem Auto auf Arbeit zu fahren. Und das muss man sich vorstellen. Die Energiepreise fressen den Lohn auf.
Dazu kommt dann noch die Discount-Monatskarte für den ÖPNV, 9:90, so rum war das, was Ricarda Lang da verkündet hat. Das macht natürlich in den ländlichen Räumen unheimlich viel Sinn, eine Monatskarte für 9 € für den ÖPNV.
Ja, daran sieht man, dass die Politiker, die das sich ausdenken, überhaupt nicht die Realität kennen. Ja, also ich komme ja nur selbst aus dem ländlichen Raum und dort ist es mittlerweile so, dass man froh ist, dass überhaupt ein Bus kommt. Also was nutzt mir ein 9 € ÖPNV-Ticket, wenn am Tag nur einmal ein Bus kommt? Wie soll ich zur Arbeit kommen? Wie soll ich meine Einkäufe erledigen? Also das ist keine Entlastung für die Bürger. Im Übrigen, bei dem ganzen Entlastungspaket, wer komplett vergessen wurde, waren die Rentner. Die wurden nämlich komplett ausgenommen. Die haben keine Möglichkeiten, irgendwas abzusetzen von den Steuern. Wir haben zwar eine Rentenerhöhung jetzt bekommen, aber die ist ja mittlerweile mit der Inflation, die ja durch die Decke geht, auch schon wieder aufgefressen.
Und die Logistikbranche, sprich die Lkw-Fahrer dieser Republik, die gucken in die Röhre, weil mit 14 Cent ist nicht viel geholfen. Der Dieselpreis ist momentan um 1 € höher als noch vor einem Jahr.
Ja, und obwohl der Ölpreis nicht höher ist als vor einem Jahr. Das ist ja auch das Interessante. Es wird ja jetzt alles auf Putin, auf den Ukraine-Krieg geschoben. Der Ölpreis ist nicht höher. Also hier muss man auch die Kartellbehörden endlich mal an die Spur schicken. Denn hier verdienen gerade einige richtig an diesen Preisen. Das sind die Mineralölkonzerne, die das ausnutzen, zu Lasten der Verbraucher. Denn eins ist auch klar, wenn natürlich die Logistikpreise in der Höhe steigen, dann werden auch die Lebensmittelpreise, also alle Preise im Prinzip des täglichen Bedarfs steigen. Also die Inflation wird wahrscheinlich in den zweistelligen Bereich gehen. Und das wird noch für große soziale Verwerfungen in diesem Land führen.
Darum nun die Kampagne der AfD: Tanken darf kein Luxus sein. Was genau ist geplant?
Also geplant ist ja wohl, dass die Energiesteuer und die CO2-Steuer gesenkt wird, dass die abgeschafft wird, dass hier der Benzinpreis dauerhaft niedrig ist und dass sich die Bürger den Weg auf die Arbeit leisten können und dass so natürlich auch die Familien entlastet sind. Das war immer unsere Grundprämisse, dass hier diejenigen, die wertschöpfen in diesem Land arbeiten, auch entlastet werden und zwar sofort, nicht erst Ende des Jahres, nicht erst mit irgendwelchen Rabatten, die später ziehen. Das nutzt den Leuten jetzt aktuell nichts, sondern ab sofort.
Vielen Dank, Tino Chrupalla, AfD-Fraktionschef im Deutschen Bundestag und Bundessprecher. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
7 Tage Deutschland, hier ist der Wochenendpodcast der AfD. Nach Antifa-Feser und ahnungslos Lamprecht verzeichnen wir nun den nächsten Skandal mit einer Ampelministerin in Berlin. Und diesmal ist das gar nicht zum Schmunzeln, denn es geht um Existenzen und es geht um Menschenleben. 134 Menschenleben. Anne Spiegel von den Grünen in Rheinland-Pfalz, damals Umweltministerin, heute Bundesfamilienministerin. In der Flutnacht im Ahrtal im vergangenen Juli ging Spiegel einfach auf Tauchstation. Erst am nächsten Morgen war sie wieder erreichbar und sorgte sich wohl weder um Opfer noch um die immensen Schäden, sondern nur um das eigene Image. Das eklatante Versagen der Ministerin wird im Mainzer Landtag in einem Untersuchungsausschuss beleuchtet. Im Untersuchungsausschuss sitzt für die AfD unser Fraktionsvorsitzender dort Michael Frisch. Schönen guten Tag, Herr Frisch.
Guten Tag, Herr Frier.
Ich habe es ja schon grob umrissen, aber was genau werfen Sie Frau Spiegel vor?
Frau Spiegel hat als Ministerin, die für die Warnung vor dem Hochwasser zuständig gewesen ist, an diesen beiden Tagen, insbesondere am 14. Juli, nicht das getan, was sie als Ministerin hätte tun müssen. Sie hat sich nicht hinreichend informiert. Sie hat keine Entscheidungen getroffen. Sie hat nicht die Führung übernommen, sondern alles Wesentliche an ihren Staatssekretär delegiert und sich am Abend, als es dann wirklich die Situation zuspitzte und immer mehr Menschen in Lebensgefahr geraten sind, hat sie sich in ihr Apartment in Mainz zurückgezogen und von dort aus via Computer die Ereignisse weiterverfolgt. Das ist aus meiner Sicht ein Totalversagen einer Ministerin, die in der Situation, wo es wirklich höchste Not gegeben hat, die Initiative hätte ergreifen müssen, in einem Krisenstab gemeinsam mit anderen Ministerien, gegebenenfalls auch mit der Ministerpräsidentin, dafür sorgen müssen, dass alles Menschenmögliche zur Rettung von Menschen getan wird.
Nun hatte Spiegel ja schon einen Auftritt im Untersuchungsausschuss. Wie hat sie sich da dargestellt? Was für Erkenntnisse konnten Sie aus ihrer Aussage gewinnen?
Es war für mich ein irritierender Auftritt, den Frau Spiegel im Untersuchungsausschuss hingelegt hat. Sie hatte teilweise Erinnerungslücken. Sie hat gezeigt, dass sie fachlich vom Thema Hochwasserschutz nicht die geringste Ahnung hat. Es war ihr beispielsweise nicht bewusst, was die Prognose von 5,19 Meter, die es ja bereits am frühen Nachmittag des 14. Juli gab, in diesem engen Ahrtal bedeuten würde. Sie hat darüber hinaus sich eben nicht informiert. Es gab viel zu wenig Kommunikation. Stattdessen hat sie dann am nächsten Morgen, als sie endlich aktiv wurde, in erster Linie sich darum gekümmert, dass ihr Image keinen Schaden nimmt. Sie kennen möglicherweise die berühmten Chat-Nachrichten, die da herumgegangen sind, wo es um das Blame-Game ging, das möglicherweise mit dem Innenministerium gespielt werden wird und wo sie darauf bedacht war, dass hinterher keine Schuld an ihr persönlich hängen wird.
War sie denn nach dem, was Sie jetzt gesehen, was Sie jetzt gehört haben, fachlich überhaupt für dieses Ministeramt geeignet?
Definitiv nicht. Sie war nicht geeignet, weil ihr die nötige Fachkompetenz fehlte. Und sie hat aber auch nichts dafür getan, dass sie in der Situation die Fachkompetenz, die ja in ihrem Ministerium vorhanden war, auch entsprechend genutzt hätte und dafür gesorgt hätte, dass hier die entscheidenden Leute an einen Tisch kommen, um dann das zu tun, was in der Katastrophensituation notwendig gewesen wäre.
Nun tagt in dieser Woche ja erneut in Mainz der Untersuchungsausschuss. Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich von dieser Sitzung?
Wir sind im Moment dabei, uns ein Bild davon zu machen, wie die zuständigen Katastrophenschützer vor Ort agiert haben. Da geht es ja nicht nur um das Ahrtal, sondern auch um andere betroffene Kreise. Und wir werden Anfang April dann den Innenminister, seinen Staatssekretär und auch die Ministerpräsidentin verhören. Da wird es in erster Linie darum gehen, auszuloten, inwieweit Herr Lewenz als für den Katastrophenschutz zuständiger Minister seiner Verantwortung gerecht geworden ist. Wir wissen ja, dass er am Abend des 14. Juli für ganz wenige Minuten im Lagezentrum in Ahrweiler gewesen ist und sich dann bereits sehr schnell wieder verabschiedet hat. Hier wollen wir natürlich wissen, warum er nicht anders agiert hat, warum er sich nicht den Hut aufgesetzt hat und Verantwortung übernommen hat. Das wird eine weitere spannende Frage, denn wir sehen nicht nur Frau Spiegel in der Verantwortung, sondern eben auch den Innenminister.
Anne Spiegel wurde aber für ihr verantwortungsloses Handeln fürstlich belohnt mit einem Posten als Bundesministerin im Kabinett Scholz. Die AfD fordert ihren Rücktritt, aber wäre mit diesem Schritt dem Leid der Angehörigen der Opfer, dem Verlust aller Betroffenen tatsächlich Rechnung getragen? Ganz kurz gefragt, reicht ein Rücktritt bei einer solchen Verfehlung überhaupt aus?
Die Alternative zur politischen Konsequenz eines Rücktritts, die wir bereits schon vor Wochen gefordert haben, wäre ja eine strafrechtliche Konsequenz. Nun sieht es allerdings so aus, dass die Staatsanwaltschaft im Moment keine Veranlassung sieht, gegen Frau Spiegel oder auch gegen Herrn Lewenz strafrechtlich zu ermitteln. Man vertritt hier die Position, dass man ihr kein grobes, schuldhaftes Verhalten nachweisen kann. Ich würde da ein großes Fragezeichen hintersetzen. Auf der anderen Seite kann es tatsächlich sein, dass hier keine strafrechtlichen Konsequenzen gezogen werden. Umso wichtiger ist aus meiner Sicht die politische Verantwortung, die wir hier einklagen müssen. Denn es kann einfach nicht sein, dass am Ende bei einer Katastrophe, die 134 Menschen das Leben gekostet hat und von der alle Experten gesagt haben, sie wäre in dieser schlimmen Konsequenz vermeidbar gewesen, dass hier überhaupt niemand in irgendeiner Weise die Schuld übernimmt. Das würde ein weiteres hartes Schlag in das Gesicht der Opfer bedeuten. Und das würde auch die Politikverdrossenheit bei unseren Bürgern noch einmal weiter schüren. Das darf nicht passieren. Und da werden wir im Untersuchungsausschuss als AfD-Fraktion alles tun, damit es nicht so kommt.
Sagt Michael Frisch, Fraktionsvorsitzender der AfD im Mainzer Landtag in Rheinland-Pfalz und Mitglied im Flutuntersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtages bei uns in 7 Tage Deutschland. Herr Frisch, herzlichen Dank für den Moment. Sie halten uns bitte weiter über das auf dem Laufenden, was Ihr Untersuchungsausschuss an das Licht der Öffentlichkeit bringt. Wir sind sehr gespannt, was da noch alles von Ministern und Staatssekretären in Erfahrung gebracht werden kann. Dankeschön für den Moment.
Danke ebenfalls, das werde ich gerne tun und ich glaube, es bleibt spannend.
7 Tage Deutschland. Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD. Wir kümmern uns jetzt mal um die Jugendorganisation der AfD, nämlich um die Junge Alternative. Mitglied da ist unser Reporter Jean-Pascal Hohm, der jetzt aus Cottbus zugeschaltet ist. Ich sage erstmal schönen guten Tag, Jean-Pascal.
Schönen guten Tag, Detlef.
Du warst mit der Jungen Alternative am vergangenen Wochenende in den Niederlanden. Wolltet ihr da einfach nur mal ohne Maske einkaufen gehen und ohne 3G-Nachweis ins Restaurant oder hattet ihr anderes vor?
Tatsächlich hat es uns gefreut, mal ohne Maske in den Supermarkt gehen zu dürfen und auch beim Gang ins Restaurant keinen 3G-Nachweis vorlegen zu müssen. Aber der eigentliche Grund unserer Reise war dann doch ein politischer. Wir haben uns mit Mitgliedern einer konservativen Jugendorganisation aus den Niederlanden getroffen.
Wo genau wart ihr da und mit wem genau habt ihr euch getroffen?
Ja, das wusste ich zunächst auch nicht so genau. Ich hatte mich spontan ins Flugzeug gesetzt und bin von Berlin nach Düsseldorf geflogen, um mich einer kleinen Reisegruppe der Jungen Alternative Nordrhein-Westfalen anzuschließen. Am ersten Rasthof habe ich dann aber Felix Kassel, den Landesvorsitzenden der Jungen Alternative Nordrhein-Westfalen, der an dem Tag auch freundlicherweise Fahrer war, gefragt, was denn der genaue Plan fürs Wochenende sei.
Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Esbeek zum Jungen Forum für Demokratie, wo wir eingeladen wurden, um als JA-Delegation jetzt am Wochenendprogramm teilzunehmen. Beim besten Wetter, nur eine Stunde Fahrt vor uns. Und dann werden wir uns mal ein bisschen treffen und vernetzen.
Was motiviert denn junge Leute, an einem eigentlich freien Wochenende für Politik ins Ausland zu fahren? Reicht das politische Tagesgeschäft in Deutschland nicht eigentlich schon aus?
Nils Hartwig, der für Nordrhein-Westfalen im Bundesvorstand der Jungen Alternative sitzt und ebenfalls Teil der Delegation war, hat es ganz treffend auf den Punkt gebracht. Wir haben in unseren Ländern ähnliche Probleme, ähnliche Herausforderungen. Dementsprechend können wir voneinander lernen und, wenn wir uns vernetzen, eben auch auf europäischer Ebene an einem Strang ziehen, damit unsere Heimat eine Zukunft hat.
Naja, es ist ja ganz klar, so wie die AfD eigentlich eine Schicksalsgemeinschaft innerhalb Deutschlands ist, so haben wir natürlich auch dieselben Probleme, die wir jetzt in Deutschland haben, in ja, ganz Europa. Dementsprechend sind wir auch als europäische Brudervölker ganz klar alles Mitglieder einer gewissen Schicksalsgemeinschaft. Und dementsprechend ist es immer gut, sich da zu vernetzen. Und wie könnte man das besser tun als bei einem netten Grillfest und vielleicht noch dem ein oder anderen Bierchen dazu?
Wie fällt denn euer Resümee aus? Hat sich der Ausflug gelohnt in die Niederlande?
Mein persönliches Resümee fällt durchweg positiv aus. Es gab verschiedene Vorträge, man hat gemeinsam Sport gemacht und für uns am wichtigsten, man kam miteinander ins Gespräch. Viele Niederländer sprechen Deutsch und wenn dem mal nicht so war, dann konnte man mit Englisch Sprachbarrieren überwinden und darum war das eine rundum gelungene Veranstaltung und zum gleichen Schluss kam auch Felix Kassel, Landesvorsitzender der Jungen Alternative Nordrhein-Westfalen.
Ja, das Schöne, was ich hier mitnehme, ist, dass der europäische Geist in allen nationalen Bewegungen lebt und wir uns im Endeffekt alle einig sind, dass zum einen die EU nicht Europa ist, aber genau wir Europa sind und zusammen kämpfen wollen von Kämpfern souveräner Staaten für die Freiheit, für die nationale Souveränität. Und das freut uns alle hier sehr. Deswegen haben wir, glaube ich, noch einen sehr schönen Abend, trinken das eine oder andere Bier zusammen. Und das machen wir ganz unabhängig von irgendwelchen EU-Bürokraten, sondern einfach in einer kulturellen, geschichtlichen Verbundenheit. Und ich glaube, da werden wir noch sehr viel Spaß heute Abend haben.
Vernetzung auf europäischer Ebene. Mitglieder der Jungen Alternative waren am vergangenen Wochenende in den Niederlanden und haben sich mit sehr vielen konservativen Jugendlichen aus den Niederlanden dort getroffen. Das Ganze begleitet für 7 Tage Deutschland von unserem AfD-Reporter Jean-Pascal Hohm. Jean-Pascal, erstmal herzlichen Dank für den Moment. Wir hören später noch von dir hier in dieser Ausgabe von 7 Tage Deutschland, denn bei euch in der Stadt Cottbus ist der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Rüdiger Lukassen in dieser Woche zu Gast gewesen, zu einem Stammtisch. Was dieser Stammtisch gebracht hat und was Herr Lukassen zu der aktuellen, auch verteidigungspolitischen Situation zu sagen hatte, das wirst du uns nachher noch erzählen. Für den Moment erstmal herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, Detlef.
Sondervermögen, Nachtragshaushalte, 100 Milliarden hier, 100 Milliarden da. Ist das, was da diese Woche von der Ampel als Haushalt im Bundestag vorgelegt wurde, überhaupt mit unserer Verfassung vereinbar? Die AfD-Fraktion hat da sehr große und auch begründete Zweifel. Das lassen wir uns erläutern im zweiten Teil des AfD-Podcasts in 7 Tage Deutschland nach diesen Nachrichten. Hamburg, ist das noch legal? Altparteien wollen Corona-Ausnahmezustand fortsetzen. SPD, Grüne, CDU und Linke denken über eine Fortführung des Corona-Ausnahmezustands nach. Das melden mehrere Medien. Umgesetzt werden soll dies wohl über einen Trick. So könnte ganz Hamburg zum Corona-Hotspot gemäß Infektionsschutzgesetz erklärt werden. So könnten umfassende Maskenpflichten und Gehregeln fortgeführt werden. Hierfür ist ein Beschluss der Bürgerschaft erforderlich. Dazu erklärt der verfassungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft Christoph Waltschak:
Die Anforderungen des neuen Infektionsschutzgesetzes sind eindeutig. Hamburg darf nur zum Corona-Hotspot erklärt werden, wenn eine Virusvariante mit einer signifikant höheren Pathogenität festgestellt wird. Pathogenität ist die Fähigkeit des Virus, krankhafte Änderungen im menschlichen Körper hervorzurufen. Das ist bei der milden Omikron-Variante, bei der die Mehrheit der Infizierten gar nicht mit Symptomen erkrankt, erkennbar nicht der Fall. Oder es muss eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten drohen. Davon ist Hamburg ebenfalls weit entfernt. Die derzeit diskutierte Hotspot-Ausrufung durch die anderen Fraktionen ist daher nichts anderes als die Vorbereitung eines Rechtsbruchs. Man will sich aus einem unwissenschaftlichen Alarmismus heraus nicht damit abfinden, dass der Ausnahmezustand vom Bundestag beendet wurde. Es droht nächste Woche Mittwoch ein illegales Vorgehen der Bürgerschaft, gegen das sich die AfD entschieden stellen wird.
Sachsen, viele Kriminalitätsprobleme weiterhin ungelöst. Der übertriebene Jubel von CDU-Innenminister Wöller über die angeblich gesunkene Zahl an Straftaten in Sachsen ist nicht angemessen. Der Rückgang ließe sich hauptsächlich mit Corona-Sondereffekten erklären. Das sagt der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Sebastian Wippel.
Im Detail betrachtet gibt es bei der polizeilichen Kriminalstatistik jedoch auch viele Schatten. So sind die Drogendelikte gegenüber dem Vorjahr um 2% gestiegen. 21% der Tatverdächtigen sind zudem Ausländer und damit weit überproportional vertreten. Dennoch wurden von den über 1200 ausländischen Intensivtätern nur 58 abgeschoben. Währenddessen haben die unerlaubten Einreisen wieder deutlich zugenommen, nämlich um 838 Personen. Regelrecht erschreckend ist darüber hinaus der signifikante Anstieg der vollendeten Sexualdelikte durch Zuwanderer von 255 auf 319. Das sind 25% mehr. Innenminister Roland Wöller muss dagegen konsequent vorgehen, statt sich lediglich die Rosinen aus der Statistik rauszupicken.
Nordrhein-Westfalen. Aktuelle Stunde zum Thema häusliche Gewalt. Nach einem aktuellen Lagebild des Landeskriminalamtes sind die Fallzahlen von häuslicher Gewalt im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Knapp 30.800 Fälle wurden im vergangenen Jahr in NRW erfasst, ein Anstieg von 5,5%. Auf Initiative der AfD-Fraktion hat sich der Düsseldorfer Landtag im Rahmen einer Aktuellen Stunde mit diesem Lagebild auseinandergesetzt. Neben der Frage, inwieweit der Anstieg der Fälle mit der Corona-Hysterie der Altparteien und den daraus resultierenden Lockdown-Maßnahmen im Zusammenhang stehen könnte, geht es vor allem um mögliche Ansätze, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Dazu Dr. Martin Vinzenz, gesundheits- und sozialpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion NRW, gegenüber dem AfD-Podcast.
Normalerweise soll das Zuhause der Ort sein, an dem man sich sicher und geborgen fühlt. Für viele Menschen ist es das aber leider keineswegs. Die Zahlen des Landeskriminalamtes stimmen umso bedenklicher, als dass sie längst nicht die wirkliche Zahl der Opfer abbilden. Gerade im häuslichen Umfeld wird oft von einer Anzeige abgesehen. Viele Opfer scheuen den vermeintlichen Verrat an einem Familienmitglied oder fürchten den Abbruch einer Beziehung. Sie leiden und erdulden still. Daher muss man von einer vergleichsweise hohen Dunkelziffer ausgehen. Hilfe muss daher niedrigschwellig, vor allem auch sehr vertraulich angeboten werden. Sich emotional aus ihrer Abhängigkeit zu befreien und sich jemandem anzuvertrauen, ist ein äußerst schwerer Schritt für die Opfer, bei dem sie ebenso behutsam wie nachhaltig unterstützt werden müssen.
Und das waren unsere Nachrichten aus den Landtagsfraktionen und Landesverbänden der AfD für diese Woche. Mehr tagesaktuelle Informationen bei uns im Netz, unter anderem auf afdkompakt.de. Es ist Haushaltswoche im Deutschen Bundestag. Es geht um Geld, um viel Geld, um unglaublich viel Geld. Und viele Bürger sagen schon, so wie links-gelb könnte ich auch regieren. Einfach neue Schulden machen, die Verantwortung auf die nachfolgenden Generationen abwälzen. So macht das Finanzminister Lindner. Genau der, der immer vom schlanken Staat faselte, genauso lange, bis er selbst der ist, der die Milliarden verteilen darf. Milliarden, die gar nicht da sind. 100 Milliarden zusätzlich nur für das laufende Jahr, obendrauf nochmal 100 Milliarden für die dahinsiechende Bundeswehr. Ja, sagen Altparteien und Regierung, was soll man da machen? Da ist der Ukraine-Krieg schuld. Vorsicht, Schwindel, sagen wir. Der Haushaltsexperte der AfD im Bundestag, Peter Böhringer.
Also die Wahrheit ist, dass in diesem zweiten Regierungsentwurf praktisch noch nichts vom Krieg angekommen ist. Das muss man also schon zur Kenntnis nehmen. Wir wissen auch bei weitem nicht, ob von den vermutlich 150 Milliarden zusätzlicher Kreditermächtigung auch nur ansatzweise einiges in die Kriegsfolgekosten fließen werden. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Das ist ein ähnlicher Etikettenschwindel wie beim ersten Corona-Haushalt 2020, auch 2021, auch beim EU Next Generation Programm, was alles mit Corona begründet wurde, aber am Ende nur sehr gering materiell wirklich im engeren Sinne medizinische Corona-Folgen abgedeckt hat. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das bei der Ukraine läuft, aber das ist jetzt heute noch eine Spekulation. Jedenfalls wird auch jetzt absehbar der Ausnahmezustand ausgerufen. Formell heißt es haushalterische Notsituation nach Artikel 115 Grundgesetz. Und das ist jetzt der sechste Haushalt in Folge, in dem das so passiert.
Haushälterische Notlage heißt konkret Schuldenbremse außer Kraft. Lindner kann Schulden machen ohne Ende, begründet mit Corona. Auch nächstes Jahr soll es nochmal einen Nothaushalt mit Riesenschulden geben. Doch Corona taugt nicht als Ausrede.
Die Intensivstationen sind leerer denn je. Es gibt kein medizinisch-epidemisches Problem. Das heißt, diese Voraussetzungen nach 115 Absatz 2 Satz 6 Grundgesetz sind einfach wieder einmal und immer weniger noch gegeben.
Doch AfD-Haushaltsexperte Böhringer rechnet vor, dass wir gar nicht so irrsinnige Kredite aufnehmen müssten. Denn Deutschland hat noch Geld im Sparschwein, fast 50 Milliarden zurückgelegt für die Versorgung von Flüchtlingen.
Wir haben immer noch die ehemalige Asylrücklage von 48 Milliarden, die erneut nicht aufgelöst wird. Es gibt auch noch Tricks, die jetzt aber hier technisch zu weit führen. Eine neue Buchungssystematik wird eingeführt, wodurch künftige Schulden nicht mehr auftauchen werden. Sie werden formell rausgerechnet.
Peter Böhringer, Haushaltsexperte der AfD-Bundestagsfraktion. Der Staat unter Links-Gelb, schummeln, tricksen, irgendwie durchwursteln und der Bürger zahlt am Ende immer die Zeche. Denn irgendwann müssen die unzähligen Milliarden zurückgezahlt werden. Auch die 100 Milliarden, die jetzt ganz schnell für die Bundeswehr zur Verfügung stehen. Sondervermögen. Klingt gut, ist aber auch nichts anderes als Schulden. Im Haushaltsausschuss ist AfD-Mann Michael Espendiller zuständig für den Verteidigungsetat.
Also unsere Bewertung ist erstmal, die Erhöhung des Verteidigungsetats ist gut. Das fordern wir schon seit Jahren. Wir finden es immer gut, wenn die Regierung umsetzt, was wir schon seit Jahren fordern. Also insofern toll, dass die Ampelregierung hier aufgewacht ist. Wir weisen nämlich schon seit Jahren darauf hin, dass die Bundeswehr nicht optimal einsatzbereit ist. Das liegt auch unter anderem an den 16 Jahren CDU-Regierung unter Merkel. Aber in die Problemanalyse gehen wir vielleicht an anderer Stelle einmal ein. Die jetzige Ampelregierung hat also den Willen, mittlerweile im Wehretat eine Erhöhung vorzunehmen. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch dazu, dass das vor der Ukraine-Krise nicht geplant war. Da hatte die Ampelregierung nämlich noch eine Kürzung des Etats vorgesehen.
Das Sondervermögen für die Bundeswehr sieht die AfD-Fraktion sehr kritisch, auch weil das Vertrauen in die Verteidigungsministerin von der SPD fehlt. Noch einmal Michael Espendiller.
Wir hatten eine große Befürchtung, dass das ein Blankoscheck für Frau Lambrecht wird. Und da müssen wir leider ganz offen sagen, dass wir Frau Lambrecht nicht zutrauen, hier eine ordentliche Mittelverwendung zu betreiben. Mittlerweile haben wir einen neuen Sachstand. Die Bundesregierung hat uns nämlich in den Beratungen intern schon mitgeteilt, dass das Parlament hier komplett eingebunden werden soll. Trotzdem sagen wir aber, im Grundsatz lehnen wir ein Sondervermögen ab. Das ist aus unserer Sicht ein billiger Taschenspielertrick hin zu einer dauerhaften Aussetzung der Schuldenbremse. Aus der Presse haben wir jetzt entnommen, dass das Sondervermögen im Grundgesetz verankert werden soll und dass es aus der Berechnungsgrundlage der Schuldenbremse rausgenommen werden soll. Sprich, dieses Sondervermögen wird dann aus neuen Schulden finanziert sein. So, und dazu sagen wir, das geht so nicht.
Die Tricks der Regierung offenlegen, zeigen, wie verantwortungslos zum Teil mit dem Geld der Bürger umgegangen wird. Auch das ist die Aufgabe der wirklichen Opposition im Deutschen Bundestag, die Aufgabe der AfD. Sie hören 7 Tage Deutschland, hier ist der Wochenend-Podcast aus Berlin. Krieg in der Ukraine und die deutsche Bundeswehr bekommt endlich das Geld, das sie so dringend braucht, um den Investitionsrückstau der vergangenen Jahre, der vergangenen Jahrzehnte aufzuholen, um tatsächlich Material zu beschaffen und wieder kampfbereit zu werden. Darüber und über den Krieg in der Ukraine hat der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Rüdiger Lukassen in dieser Woche in Cottbus gesprochen. Er war zu Gast bei einem Stammtisch der AfD. Unser AfD-Reporter Jean-Pascal Hohm hat ihn dort in Cottbus getroffen.
Herr Lukassen, die Ukraine und Russland befinden sich im Krieg. Wie sollte sich Deutschland in der aktuellen Situation positionieren?
Also Deutschland sollte auf jeden Fall alles vermeiden, mit in den Krieg hineingezogen zu werden. Das wäre fatal. Und Deutschland sollte auf der anderen Seite auch seine Rolle als Wirtschaftsmacht in der Welt, die sie immer noch sind, auch dazu nutzen, eben Verhandlungspartner zu sein, Verhandlungen voranzutreiben, damit dieser Krieg beendet wird und es schnellstmöglich zu einer Nachkriegsordnung kommt.
Nun haben wir in den letzten Wochen erlebt und konnten auch heute in der Presse lesen, dass Deutschland Waffen geliefert hat und weitere Waffen liefern möchte. Wie positioniert sich die AfD-Fraktion zu diesem Thema, zu den Waffenlieferungen?
Also die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat hierzu eine ganz klare Position. Keine Lieferung von Waffen in Krisen und Kriegsgebiete. Und in diesem speziellen Fall, indem wir nun schon einen Krieg vor der Haustür haben, haben wir gesagt, wenn darüber doch befunden werden muss, dann als Gewissensentscheidung der Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Das heißt, über so etwas muss dann im Parlament abgestimmt werden.
Aktuell ist in Berlin Sitzungswoche des Deutschen Bundestages. Sie kommen ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, sind heute zu uns nach Cottbus gekommen. Lohnt sich der weite Weg, um auch mit Parteifreunden in anderen Landesverbänden ins Gespräch zu kommen?
Also auf jeden Fall. Die Sichtweise der Westdeutschen auch zu vergleichen mit denen der Ostdeutschen, die auch noch viel, viel näher an diesem Krieg sind, hier in diesem Falle ganz dicht auch noch zur polnischen Grenze und ukrainische Flüchtlinge aufnehmen beziehungsweise hier registrieren und das auch mal von den Menschen und den Parteifreunden, die hier vor Ort sind, direkt zu erfahren, ist eine Information, die durch nichts zu ersetzen ist.
Rüdiger Lukassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Rund.
7 Tage Deutschland, hier ist der Wochenend-Podcast der AfD. Nach der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages steht jeder Fraktion mindestens ein Sitz im Parlamentspräsidium zu. So die Theorie. Allerdings ist die AfD seit dem Einzug in den Bundestag eben nicht in diesem Präsidium vertreten. Hintergrund: Alle 7 Kandidaten, die bisher aufgestellt wurden, ließen die Altparteien durchfallen. Das wollte unsere Bundestagsfraktion ändern lassen und hat geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht und dort in dieser Woche nun leider verloren. Der Jurist und zweite parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stefan Brandner, ist bei uns. Herr Brandner, schönen guten Tag. Was genau passiert da in diesem Präsidium? Warum wäre es so wichtig, dort als Fraktion einen Sitz zu haben?
Herr Frier, erstmal schöne Grüße aus Berlin diesmal. Das Urteil war eine Klatsche für die Demokratie in Deutschland eigentlich. Ne? Also die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, Sie haben ja daraus zitiert, die ist das Papier nicht wert, auf dies gedruckt ist. Also wenn da drin steht, jede Fraktion stellt mindestens einen Vizepräsidenten, sollte man meinen, das ist eindeutig. Übrigens kam noch hinzu, dass der Deutsche Bundestag im Oktober 2017 einstimmig noch einen zusätzlichen Beschluss gefasst hatte, wonach jede Fraktion einen Vizepräsidenten benennen kann. Und da wurde uns der Stuhl vor die Tür gesetzt. Also die Altparteien haben gelogen, Geschäftsordnungsrecht gebrochen oder gebogen. Und das geht natürlich nicht. Jetzt hatten Sie doch gefragt, warum der Vizepräsidentenposten so wichtig ist. Das hat ein paar Aspekte. Zum einen wären wir dann im Präsidium des Deutschen Bundestags vertreten. Das entscheidet beispielsweise über Beförderungen im Deutschen Bundestag. Insoweit vielleicht mal an die Beamten, die uns zuhören. Sämtliche Beförderungen im Deutschen Bundestag ab der Besoldungsstufe B3, glaube ich, die in den letzten Jahren ausgesprochen wurde, dürfte rechtswidrig sein. Also wer sich da mal wehren möchte. Dann ist natürlich die Sache, Sitzungsleitung ist eine Prestigegeschichte. Die Frage, wer kriegt Ordnungsrufe, das ist natürlich klar. Dass eine Krähe der anderen kein Auge aushackt, weshalb wir mehr Ordnungsrufe bekommen als die anderen. Dann ist die Frage des öffentlichen Auftrittes von Bundestagsvizepräsidenten natürlich ein Maßstab. Also es gibt eine Menge Dinge, die ein Bundestagsvizepräsident bewirken kann. Und da werden wir ganz bewusst unter Bruch des Rechts draußen gehalten.
Wie hat denn die AfD-Fraktion vor Gericht argumentiert? Welche Entscheidung des Gerichtes hätten Sie sich gewünscht?
Na, wir haben argumentiert, dass wir klar sehen, dass es eine Diskrepanz zwischen der Geschäftsordnung gibt, in der nämlich zu einem drin steht, jeder darf einen Vizepräsidenten stellen, und auf der anderen Seite das Grundgesetz vorschreibt, dass Vizepräsidenten gewählt werden müssen. Das beißt sich ja so ein bisschen. Aber wir hätten erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht den Altparteien Vorgaben dazu macht, wann sie denn unsere Kandidaten ablehnen dürfen. Und sie haben ja bisher alle Kandidaten ohne Begründung abgelehnt. Ja, also es gibt nichts ansatzweise gegen unsere Kandidaten einzuwenden, was deren Vita angeht oder Äußerungen angeht. Das ist einfach nur, um die AfD klein zu halten und draußen vorzuhalten. Also da hätten wir uns gewünscht, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, die Diskrepanz ist da zwischen Wahl auf der einen Seite und Recht auf der anderen Seite. Aber ihr könnt nicht willkürlich jahrelang verhindern, einen AfD-Vizepräsidenten. Da hat das Bundesverfassungsgericht leider versagt, muss man sagen.
Das war ja nun eine Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts. Ist das jetzt eine, die für immer Gültigkeit hat? Können also die Altparteien die AfD auf ewig aus dem, nennen wir es mal, inneren Kreis im Bundestag raushalten?
Na, ewig ist nichts und ewig ist auch Verfassungsrechtsprechung nicht. Und das Bundesverfassungsgericht, das muss man mal ganz deutlich sagen, die machen eigentlich, was sie wollen, weil sie genau wissen, über denen kommt nur noch der blaue Himmel und der liebe Gott. Also es gibt klar ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, aber es gibt genauso sich ändernde verfassungsgerichtliche Rechtsprechung. Es gibt sich widersprechende verfassungsgerichtliche Rechtsprechung. Also da ist nichts für ewig. Aber in der derzeitigen Konstellation sieht es so aus, als wenn das Bundesverfassungsgericht tatsächlich einen Haken dran gemacht hat und gesagt, die AfD dürft ihr unter Bruch des Rechts draußen halten. Und das ist natürlich nicht nachvollziehbar. Ne? Also das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, ihr könnt in der Geschäftsordnung eigentlich regeln, was ihr wollt. Das gilt nur dann, wenn ihr es wollt. Ihr müsst euch nicht dran halten, weil die Geschäftsordnung kein Verfassungsrecht wäre. Und das ist schlicht falsch. In der Verfassung, im Grundgesetz ist geregelt, dass der Bundestag sich eine Geschäftsordnung gibt. Der hat also quasi Verfassungsrang. Aber da hat das Bundesverfassungsgericht ergebnisorientiert argumentiert, weil sie uns da draußen halten wollen. Damit muss man erstmal leben jetzt.
Ihre ganz persönliche Einschätzung, Herr Brandner, da wird ja nicht nur die AfD in ihren Rechten beschnitten, da werden ja vor allen Dingen die Wähler unserer Partei vor den Kopf gestoßen. Die wollen ja aus ganz gutem Grund, dass die AfD im Deutschen Bundestag vertreten ist und da vollumfänglich mitarbeiten kann. Das ist eine richtige Einschätzung, oder?
Ja, klar. Also, und es gab ja gestern noch ein zweites Urteil. Es betraf den Abgeordneten Fabian Jacobi von uns, der erstreiten wollte, dass einzelne Abgeordnete Rechte haben und nicht nur Fraktionen. Auch da gab es gestern eine Klatsche vom Bundesverfassungsgericht, eine Klatsche für den einzelnen Abgeordneten. Also was jetzt da auf die Spur gesetzt wird, das mag den Altparteien jetzt so gefallen, aber man muss immer in der Demokratie immer damit rechnen, dass sich Mehrheiten ändern. Und das, was das Bundesverfassungsgericht jetzt da geurteilt hat, das kann durchaus den Altparteien irgendwann mal auf die Füße fallen. Und die CDU hat es ja schon gemerkt bei dieser unsäglichen Debatte, wer sitzt wo im Deutschen Bundestag. Auch da war sie plötzlich auf der Verliererseite, weil die Mehrheit gegen sie war. Also wenn man einmal mit jahrzehntelangen Traditionen anfängt zu brechen und der Willkür das Tor öffnet, dann muss man damit rechnen, dass das irgendwann an die Tür auch wieder vor die Stirn schlägt, wenn die nämlich die andere Seite pendelt.
Ewig ist nichts und Mehrheiten können sich ändern, sagt Stefan Brandner. Er ist unter anderem der zweite parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Jurist und Mitglied im AfD-Bundesvorstand. Herzlichen Dank, Herr Brandner, dass wir noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen auch des Gerichtes und des Deutschen Bundestages zusammen mit Ihnen schauen durften.
Immer wieder gerne, Herr Frier. Ich freue mich auf den nächsten Freitag. Also bis demnächst.
Wenn dann der nächste Podcast rauskommt, die nächste Ausgabe von 7 Tage Deutschland. Dankeschön und tschüss.
Gerne, tschüss.
Bei uns jetzt Dr. Christian Wirth, Landesvorsitzender der AfD im Saarland und Bundestagsabgeordneter. Schönen guten Tag, Herr Dr. Wirth.
Schönen guten Tag.
Am Sonntag gilt es, für die Saarländer geht es an die Wahlurne. Was sagen Sie denn allen, die sich noch gar nicht so sicher sind, ob sie überhaupt wählen gehen?
Ja, das ist natürlich die schlechteste Version, gar nicht gehen zu wählen. Das ist eine Bürgerpflicht, eine Stimme, die nicht abgegeben ist. Die geht immer zu den falschen Parteien, gerade im Saarland.
Heimat ist wählbar. Unter diesem Motto treten Sie als AfD ja bei der Landtagswahl an. Was genau steht dahinter? Was genau heißt das? Heimat ist wählbar.
Ja, wir Saarländer sind ja sehr heimatverbunden. Ein kleines, verrücktes Völkchen. Wir haben uns nach zwei Weltkriegen in schlechten Zeiten per Volksabstimmung zweimal zu Deutschland bekannt. Wir sind Deutsche, auch wenn wir grenznah wohnen und überzeugte Europäer sind und auch mit unseren französischen Nachbarn gut auskommen. Aber wir denken, es gibt genug Punkte, Heimat zu wählen, um die Besonderheiten unseres Landes beizubehalten, sprich Kultur.
Wie ist denn, wenn man das so sagen kann, der Wahlkampf bisher gelaufen? Sind Sie mit dem, was da auf der Straße stattgefunden hat, sind Sie mit dem, was eventuell an Veranstaltungen stattgefunden hat, sind Sie zufrieden?
Ja, wir hatten am Montag eine sehr schöne Veranstaltung mit Tino Chrupalla, unserem Bundessprecher, und Joachim Paul und unseren Kandidaten. Sie haben alle mitbekommen, dass so ein paar Saboteure die Landesliste zurückgenommen haben. Das hat natürlich für viel Ärger und auch Verzweiflung und Frust bei vielen Mitgliedern gesorgt. Trotzdem bin ich sicher, dass wir mit einem guten Ergebnis in den Landtag einziehen werden.
Was waren die großen Themen? Auf was haben Sie das Ganze zugespitzt? Was bewegt die Menschen im Saarland bei dieser Wahl am allermeisten?
Ja, es ist natürlich immer noch das Thema Corona und Lockdown am Laufen. Ich meine, die Schäden kommen jetzt erst. Das ist eins der großen Themen. Aber viel wichtiger in meinen Augen ist, dass man den Saarländern reinen Wein einschenken muss bei der Frage der Energie und der erneuerbaren Energie. Wir sind seit jeher ein Industrieland. Und das Wichtigste, wenn man produziert, sprich hier bei uns Stahl- und Automobilzulieferer, ist, dass Energie einfach bezahlbar sein muss und auch eine sichere Energie vorhanden sein muss. Das ist beides mit dieser Energiewende nicht der Fall. Und dieses Thema wird von den anderen Parteien etwas totgeschwiegen. Aber ein ganz einfaches Beispiel, es wird behauptet, man könne grünen Stahl produzieren. Das kann man zwar, aber da müsste man erst mal 4 bis 5 Milliarden investieren, also die Dillinger Hütte zum Beispiel. Das ist der Etat, ein Jahresetat des Saarlandes. Und wenn man das dann umgestellt hätte auf grünen Stahl, dann wäre dieser Stahl vom Preis ja 25% über dem Weltmarkt. Das kauft natürlich kein Mensch, deswegen ist das alles eine Illusion bis heute.
Herr Dr. Wirth, Sie waren ja bestimmt auch an dem einen oder anderen Wahlkampf, stand direkt auf der Straße, haben sich mit den Menschen im Saarland unterhalten. Was schlägt Ihnen dazu zurück? Wie ist die Stimmung aktuell im Saarland auf der Straße?
In den kleineren Gemeinden und Kommunen ist die Stimmung eigentlich sehr gut am Wahlstand. Das wird eigentlich jedes Jahr mit jedem Wahlkampf besser. Die Leute verstehen, dass wir ein Anliegen haben, dass es uns um die Bürger geht, um den Mittelstand, um die Industrie und dass wir sehr erdverbunden sind. Das ist eigentlich das, was man hört.
Was sagen Sie denn abschließend allen Unentschlossenen, die ja vielleicht schon immer die eine oder auch die andere Altpartei gewählt haben? Warum sollten die gerade jetzt den Mut zur Wahrheit, den Mut zur AfD in der Wahlkabine beweisen?
Weil es derzeit aussehen kann, dass Grüne, FDP und die Linksparteien gar nicht in den Landtag kommen. Dann wären wir die einzige Opposition. Leider sieht man im Moment von dem Stimmungsbild her, dass es wieder, wie auch bei den letzten Landtagswahlen, so eine Personenwahl zwischen dem amtierenden Ministerpräsidenten und der Herausforderin ausgeht. Und wir sehen, dass Leihstimmen abwandern zur CDU. Das macht aber keinen Sinn, weil die haben sich schon geeinigt, sie werden eine große Koalition weitermachen. Da wird wahrscheinlich nur der Ministerpräsident ausgetauscht gegen den Wirtschaftsminister. Von daher gibt es keine Alternative in der Politik. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir als wahrscheinlich größte Oppositionspartei möglichst viel Stimmen haben, möglichst viel Mitglieder in den Landtag reinbekommen, um so was bewirken zu können.
Am Sonntag wählt das Saarland. Das war der Landesvorsitzende der Saar-AfD, Dr. Christian Wirth, bei uns in 7 Tage Deutschland am Rande der aktuellen Bundestagsdebatte. Herr Dr. Wirth, herzlichen Dank und dann nochmal einen furiosen Abschluss Ihres Wahlkampfes und dann am Sonntagabend bitte möglichst viele Stimmen, die für unsere AfD ausgezählt werden. Herzlichen Dank und viel Glück für Sie.
Vielen Dank, Glück auf.
Das wird ein richtig spannender Wahlabend am Sonntag im Saarland. Aber vorher nochmal die Erinnerung an alle. Bitte gehen Sie zur Wahl, geben Sie Ihre Stimme ab und geben Sie uns, der Alternative für Deutschland, Ihre Stimme. Denn es besteht die Chance, dass die AfD die drittstärkste Kraft im saarländischen Landtag wird. Sie haben es eben von Dr. Christian Wirth gehört. Es besteht die Chance, dass Grüne, Linke und auch die FDP komplett aus dem Landtag rausfallen und wir dann als größte Oppositionspartei tatsächlich jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten im Landtag in Saarbrücken haben werden. Also gehen Sie zur Wahl. Geben Sie uns die Stimme und alle anderen, die nicht im Saarland wohnen, die setzen sich bitte mit uns zusammen am Sonntagabend um 18 Uhr vor den Fernseher und drücken sehr doll die Daumen. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende, ein vielleicht ja sogar sonniges Wochenende und gute 7 Tage. Wir hören uns wieder nächsten Freitag hier zu 7 Tage Deutschland mit mir, Detlef Friehe. Bis dahin, tschüss.